Visite, das Gesundheitsmagazin bei NDR 1 Niedersachsen.
Im Studio begrüßt sie Melanie Thieltges. Es beginnt mit wiederholten Fragen, Worte fehlen, schleichend lassen Gedächtnis und Denkvermögen nach. In Deutschland sind etwa 1,6 Millionen Menschen an Alzheimer oder anderen Demenzformen erkrankt. Allein in Niedersachsen gibt es rund 160.000 Betroffene. Bislang ist Demenz nicht heilbar, aber sie kann behandelt werden. Und Erkrankte und ihre Familien brauchen Hilfe. Deshalb stehen Menschen mit Demenz im Mittelpunkt der diesjährigen NDR-Benefiz-Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. Partner sind die Alzheimer-Gesellschaften im Norden. Leben mit dem Vergessen. Thema in dieser Visite, und vom Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft in Hildesheim begrüße ich Helga Kassebohm. Und aus Stade ist Eva-Maria Becker zu uns gekommen. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin, die Helferinnen und Helferinnen für Demenzbetroffene schult bei der Stader Alzheimer-Gesellschaft. Und wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann rufen Sie unser Servicetelefon an unter der Rufnummer 0511 80 22 22. Ja, Frau Kassebohm, die verlegte Brille oder den verlegten Schlüssel, das kennen wir ja alle mal im Alltag. Aber ab wann sind Gedächtnisprobleme ernste Anzeichen, bei denen sich auch Angehörige Sorgen machen müssen?
Wenn diese Symptome halt regelmäßig auftauchen, das heißt ständig irgendwie vielleicht Termine vergessen werden, vielleicht aber auch tägliche Abläufe, die man sonst so gemacht hat, wie die Kaffeemaschine morgens bedienen, die Waschmaschine bedienen, wenn da auch plötzlich nicht mehr die Möglichkeit besteht, das selbstständig auszuführen, das könnten erste Anzeichen halt auch sein. Wie gesagt, es muss über einen längeren Zeitraum am besten 6 Monate, sagt man.
Also schon beobachtet werden. Ja. Frau Dr. Becker, der Begriff Demenz, der steht ja nicht für eine einzelne Krankheit. Was versteht man darunter?
Also Demenz ist der Oberbegriff, und auf diese Demenzen verfallen 60% der Alzheimer-Erkrankungen und 15% vaskulär bedingte Formen. Und es gibt noch die frontotemporale Form und auch noch die Body-Lewy-Demenz. Das sind aber ganz seltene Formen. Also sehr wichtig ist die Alzheimer-Erkrankung mit 60%.
Also ein Sammelbegriff für verschiedene Formen sozusagen. Ja. Sie sagten schon 60%, die Alzheimer-Krankheit ist die wichtigste, benannt nach ihrem Entdecker, ja, Alois Alzheimer. Was passiert da genau, wenn wir es mal für den Laien beschreiben können kurz?
Ja, das ist eine neurodegenerative Erkrankung des Gehirns mit schleichendem Einsetzen der Symptomatik und kontinuierlicher Verschlechterung im Verlauf. So würde ich das bezeichnen.
Sie haben schon gesagt, die vaskuläre Demenz gibt es auch. Das ist die zweithäufigste Form. Da spielen Durchblutungsstörungen eine große Rolle. Wer ist da besonders gefährdet?
Das sind zum Beispiel Hochdruckpatienten.
Also Bluthochdruck.
Ja, und Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben, das muss man leider sagen. Die Therapie bei den Demenzen ist eben auch sehr begrenzt. Ich meine, da kommt es dann sehr darauf an, den Blutdruck gut einzustellen und auf andere Dinge zu achten.
Frau Becker, auf die Behandlung würden wir später nochmal kommen. Schauen wir erst nochmal so ein bisschen auf die Ursachen, vor allem auch der Alzheimer-Erkrankung. Was wissen wir denn überhaupt darüber?
Also wichtig ist einmal der Body Mass Index. Das ist ein Risikofaktor.
Also Übergewicht.
Übergewicht, jawohl, und fehlende Bewegung. Sie können durch wirklich viel Bewegung zumindest eine Alzheimer-Erkrankung präventiv der begegnen oder den Verlauf auch etwas leichter gestalten. Das ist die eine Sache. Das zweite ist das Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, die Sauerstoffsättigung des Gehirnes ist da herabgesetzt.
Das ist, wenn Leute schnarchen. Müssen wir ein bisschen erklären, denn nicht all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Mediziner.
Ja.
Das ist, wenn es Atemaussetzer beim Schlaf gibt.
Genau, so ist es. Und das ist natürlich auch sehr ungünstig für das Gehirn, wenn es nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Aber die Bewegung spielt eine wichtige Rolle, dann auch die Ernährung. Das kommt hinzu. Man kann insgesamt sagen, dass die Alzheimer-Erkrankung nicht nur eine Erkrankung des Alters ist, sondern auch der Lebensweise und auch der Umwelt. Es wird immer sehr der erste Akzent auf das Alter gesetzt. Das ist natürlich sicher richtig, aber die anderen Faktoren kommen hinzu. Und man unterscheidet ja auch zwei verschiedene Formen. Einmal die präsenile Form, die ist ausgesprochen selten, trifft aber Patienten zwischen 50 bis 60 so. Da ist der Verlauf wesentlich schlechter und auch schneller. Aber die meisten Erkrankungen kommen über 70 vor. Ja, und das nennt man dann die senile Form.
Ist Alzheimer auch vererbbar? Das fragen sich ja ganz oft Verwandte.
Also, wenn die Erkrankung vor zwei Generationen schon aufgetreten ist und dann in beiden Generationen und wenn es diese Früherkrankten sind, das heißt eventuell sogar mit 40, das sind absolute Ausnahmefälle. Aber die gibt es und das kann man dann auch genetisch bestimmen lassen natürlich. Aber das ist eine sehr aufwendige Untersuchung und ist wenigen Fällen da vorbehalten, würde ich sagen.
Nun hatten wir über erste Anzeichen schon gesprochen, Frau Kassebaum. An wen sollten sich dann Betroffene bzw. auch Angehörige oder Partner wenden?
Also als erster Ansprechpartner ist ja der Hausarzt, zu dem geht man ja, der dann halt auch weiter vermitteln soll. Wichtig sind halt, dass man sich möglichst gut informiert über die Erkrankung. Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel zu den Beratungen gehe bei den Alzheimer-Gesellschaften oder die Pflegestützpunkte bieten halt auch Beratung an. Dann kann man halt sagen, wie ich gehe vielleicht in eine Selbsthilfegruppe, um mich halt auch mit anderen Angehörigen vielleicht auszutauschen und dort halt auch vielleicht dann Tipps und Hinweise zu bekommen, wie ich mit meinem Menschen mit Demenz umgehen kann und die Probleme, die ich da im Alltag ja auch habe, dann gut überstehe. Dazu gibt es bei uns zum Beispiel bei den Alzheimer-Gesellschaften sehr häufig so Hilfe beim Helfen, Seminare für Angehörige, wo ihnen erstmal so grundlegendes Wissen halt auch vermittelt wird zu diesem Thema Demenz. Aber da gehören aber auch die Sachen dabei wie rechtliche Angelegenheiten, Vorsorge, Vollmacht, Betreuung oder dann halt aber auch Pflegeversicherung. Weil darüber kann ich ja schließlich auch nachher viele Entlastungsangebote finanzieren, die ich dann in Anspruch nehmen kann, sei es durch niedrigschwellige Angebote, wo ehrenamtliche Helfer, die geschult sind, in die Häuslichkeit kommen, Betreuungsgruppen vielleicht auch anbieten oder auch die Tagespflegen, wenn ich halt mehr Unterstützung halt benötige, mehr Entlastung im Alltag, Kurzzeitpflege, solche Sachen.
Also sehr viele Antworten auf unterschiedlichste Fragen, unterschiedliche Bereiche. Das sind die Alzheimer-Gesellschaften in Norddeutschland ganz, ganz wichtig. Eine Frage nochmal zurück zur Diagnose, Frau Dr. Becker. Sind da spezielle Untersuchungen notwendig, um zu sagen, das ist Alzheimer, das ist eine Demenzform?
Unbedingt. Zunächst muss natürlich erstmal unterschieden werden. Es gibt ja eine normale Vergesslichkeit, die alle, glaube ich, haben und eben eine Erkrankung. Das Wichtigste ist dabei eben bei den gesunden Menschen, da tritt ein Vergessen oder gelegentliches Verlegen gelegentlich auf. Bei den Erkrankten leider nicht. Die können etwas nicht wiederfinden und können sich zum Beispiel auch nicht an wichtige Ereignisse erinnern, wie zum Beispiel, dass sie vor 8 Wochen goldene Hochzeit hatten mit ihrer Frau. Das wissen sie dann nicht mehr, wenn man sie danach fragt. Oder sie können die Anforderungen, die man an sie stellt, dass sie etwas mitbringen sollen aus der Stadt oder so, das können sie nicht mehr schaffen. Und da ist der Unterschied und man muss auch differentialdiagnostisch andere Erkrankungen noch abklären. Das würde hier zu weit führen. Man kann als erstes, natürlich wird der Patient vernünftig untersucht und wenn man dann wirklich berechtigten Verdacht hat und dann macht man zum Beispiel einen ganz einfachen Test, das ist der Mini-Mental-Test oder der M-Test. Und das geht wunderbar in jeder Hausarztpraxis. Das kann wirklich eine Sprechstundenhilfe, die geschult ist, kann das sehr gut durchführen. Und wenn die Patienten die Uhr gemalt haben, dann wissen sie schon sehr, sehr viel. Das ist für uns alle eine einfache Übung, für die Patienten eine ganz schwere Aufgabe. Dann kann man weitere Sachen veranlassen, wie zum Beispiel MRT. Das ist natürlich sehr geeignet, weil sie da die Schrumpfung des Gehirns, also der Hirnrinde sehen. Außerdem ist der Hippocampus befallen. Das ist in der Mitte des Gehirns. Das sieht aus wie so ein Seepferdchen. Da sitzen alle vegetativen Funktionen, die ganz wichtig sind. und Emotionen und so etwas. Das ist dann befallen und das lässt sich sehr gut nachweisen. Also die Diagnose kann man sehr gut dann stellen.
Erster Weg auf jeden Fall zum Hausarzt oder zu der Hausärztin. Demenz und Alzheimer, das ist unser Thema in der Visite und Ihre Fragen beantworten Experten auch am Telefon unter der Rufnummer 0511 80 22 22. Nochmal die Nummer 0511 80 und viermal die 2. Und unser Anrufer Herr Plättke hat eine Frage. Ihre Frage, Herr Plättke.
Unser Schwiegervater zeigt also verwirrte Erscheinungen Richtung Demenz. Und in den Momenten, wo er sich quasi nicht in der Gegenwart befindet, sondern sagt zum Beispiel, sitzt Oma noch im Sessel oder liegt sie schon im Bett, die Oma ist schon 10 Jahre tot als Beispiel, gehe ich dann darauf ein und quasi würde ihn anlügen und sagen, nee, der Oma geht's gut oder das ist alles in Ordnung. Oder sage ich ihm, entschuldige mal bitte, aber die ist schon 10 Jahre tot. Also wie gehe ich damit um?
Quasi? Ich leite Ihre Frage mal direkt an Frau Becker weiter. Frau Becker, soll man Demenzkranken auch die Wahrheit sagen, erklären?
Also ich denke, dass es unbedingt erforderlich ist, den Patienten schon die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen. Es geht darum, natürlich möglichst geschickt sie davon abzuwenden, dass sie das ständig nun wiederholen. Und da gehört eine gewisse Geschicklichkeit zu. Das ist sehr schwierig, aber ich würde in diesem Fall das auch so belassen und sagen, gut, die Mutter ist schon lange verstorben und möglichst bald zu einem anderen Thema zu wechseln, ja. Und dann wird derjenige oder diejenige auch aufhören, ständig danach weiterzufragen. Die Patienten müssen unbedingt abgelenkt werden. Das ist wirklich aus meiner Sicht der Königsweg. Aber das ist schwierig natürlich im Alltag umzusetzen, jeden Tag, in jeder Situation. Ganz schlecht sind Konfrontationen, weil es nur zu Streitereien kommt, zu viel Unverständnis, zu sehr viel Energieverlust. Und deswegen würde ich davon dringend abraten. Aber ein Patient hat schon das Recht, dass er wahrheitsgemäß informiert wird. Und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir in diese Welt, in der der Patient gefangen ist und die für ihn existent ist, dass wir in die eintauchen können.
Ja, das erstmal als Rat an Sie, Herr Plättke, ist immer nicht so ganz einfach, das auch zu moderieren im Alltag. Aber nicht zu diskutieren, das haben wir hier heute schon festgestellt, ist für alle Beteiligten meist das Beste. Und dann eben auch heikle Punkte zu vermeiden. Das erstmal so als Rat an Sie. Ich hoffe, Sie kommen damit weiter.
Ja, wunderbar. Sie haben mir sehr geholfen. Dankeschön.
Alles Gute. Tschüss.
Danke sehr. Tschüss.
Am Mikrofon ist Melanie Tiertges. Alzheimer, diese Diagnose stellt das Leben von Betroffenen, ihren Partnern und Angehörigen auf den Kopf. Erkrankte und ihre Persönlichkeit, ihr Verhalten verändern sich. Der vertraute Mensch verschwindet schrittweise und wird ein anderer. Das ist sehr schwer zu akzeptieren. Verständnis für und wertschätzender Umgang mit Demenzkranken stehen an erster Stelle. Aber immer nachsichtig und geduldig zu sein, das fordert pflegenden Angehörigen einiges ab. Meine Gäste im Studio sind Eva-Maria Becker, Ärztin für Allgemeinmedizin aus Stade und Helga Kassebohm, Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft Hildesheim. Und Sie können Ihre Fragen am Beratungstelefon stellen unter der Rufnummer 0511 80 22 22. Ja, Frau Kassebohm, ein Mensch, der an Demenz erkrankt, der verändert sich natürlich erheblich. Wie erleben das Patienten selbst?
Sie merken das halt schon, dass irgendetwas mit ihnen nicht stimmt. Mein Schwiegervater zum Beispiel sagt immer, ich kann mich nicht mehr auf meinen Kopf verlassen. Und das sagt eigentlich ganz viel aus, weil ich weiß nicht, ob ich den Termin jetzt vergesse, den ich jetzt vielleicht mache und mich nachher nicht mehr daran erinnere, ob ich vielleicht Dinge, die mir so geläufig waren, plötzlich alles nicht mehr selber machen kann, weil ich nicht mehr die Abfolge vielleicht kann. Mich verlaufe vielleicht halt auch auf mir bekannten Wegen. Das macht auch ganz, ganz viel Angst. Und gerade am Anfang einer Demenz bekommt man das auch noch sehr genau zu spüren und merkt seine Defizite. Und das macht vielen Demenzerkrankten wirklich große Angst.
Mhm. Frau Baiker, worauf müssen sich Menschen im sozialen Umfeld, die ganz nah sind, einstellen, gerade in dieser Frühphase?
Das ist die schwierigste Phase, finde ich, der Erkrankung, weil einerseits eben der Patient ganz extrem darunter leidet, dass er merkt, dass ihn seine Biografie verlässt und seine eigene Identität und sein Selbst. Und das kann ihn kränken natürlich und er kann deswegen entweder depressiv reagieren oder aggressiv auch, wenn er es nach außen äußert. Und gerade dieses aggressive Verhalten ist für die Angehörigen sehr, sehr schwierig, wenn sie einfach merken, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen sich jetzt total verändert haben. Und das ist sehr schwer für die Angehörigen und das ist das Wichtigste, was sie wirklich befolgen müssten, wäre, dass sie nicht mit dem Patienten streiten, ja, und sagen, das habe ich dir doch nun schon 100-mal erklärt und hast es denn immer noch nicht verstanden. Bitte auf keinen Fall Konfrontation, weil das zu gar nichts führt. Es erzeugt nur unheimlich viel Energieverlust auf beiden Seiten. Der Königsweg ist aus meiner Sicht eben die Ablenkung. Das ist natürlich leichter gesagt als umgesetzt. Also es muss einem gelingen im Laufe dann der Zeit und da kriegt man auch eine gewisse Schulung dann, den Patienten in diesen Situationen abzulenken, weil er dann schon die Situation wieder vergessen hat, ja, worum es die Diskussion gab. Also das ist was ganz Wichtiges. Sie müssen einfach in die Welt dieses Patienten eintauchen. Ja, das ist was Fundamentales und nicht versuchen, die Dinge, wie Sie sie sehen in unserer Welt, ihm sozusagen überstülpen.
Schwierig natürlich. Frau Kassenbohm, Sie haben ja selbst Erfahrung mit dem Thema. Sie haben es schon gesagt, Ihr Schwiegervater ist erkrankt. Wenn Sie zum 20. Mal dieselbe Frage gestellt bekommen, wie reagieren Sie dann? Wie ist das, dieses Abholen in seiner Welt?
Also wichtig ist eigentlich, da wirklich auch drauf einzugehen, was ist denn jetzt seine Intention? Warum fragt er denn vielleicht ständig? Weil das belastet ihn vielleicht ja auch gerade etwas. Das geht ihm ganz stark im Kopf herum. Ich kann dann halt versuchen, ein anderes Thema vielleicht auch anzusprechen. Mhm. Und wenn ich vielleicht zu sehr genervt bin, dass ich dann auch einfach mal sage, ich gehe jetzt mal kurz raus. Ich muss jetzt mal durchatmen und komme nach 5 Minuten wieder. Und dann bin ich vielleicht in einer ganz anderen Situation, weil sonst kommt es halt vielleicht so auch einer Eskalation der Situation, weil ich bin ungeduldig und das überträgt sich halt auch auf meinen Angehörigen. Mhm. Also auch da dann mal an sich selber denken und sagen, gut, jetzt gehe ich auch raus. Ich halte es jetzt einfach nicht mehr aus.
Eine Pause ist besser als eine Diskussion.
Genau. Mhm.
Sie haben schon angesprochen, für die Angehörigen ist das natürlich besonders hart, wenn sich der andere so sehr verändert, ein anderer Mensch wird. Wie kann ich mit solch einer Diagnose überhaupt umgehen lernen und sie ja vor allem auch akzeptieren lernen? Denn das muss ja sein.
Genau, das ist das Allerwichtigste, dass ich als Angehöriger verstehe, dass das, was da passiert, sich nicht gegen mich persönlich richtet. Die Vorwürfe, die vielleicht auch da sind, dass mich mein Angehöriger nicht nerven will mit dem, was er da mich ständig vielleicht fragt oder was nicht gelingt mehr ihm an Tätigkeiten. Da muss ich einfach für mich sehen, dass ich auch sehr viel über diese Erkrankung erfahre. Und das kann ich halt machen, indem ich halt zum Beispiel in die Selbsthilfegruppen gehe oder halt auch in diese Seminare. Weil ich lerne da einfach auch ganz viel über Umgang und Kommunikation. Ja, dass ich zum Beispiel nur noch kurze Informationen gebe, eine Information im Satz und nicht gleich 3 hintereinander. Weil das dauert einfach, bis das angekommen ist, bis es umgesetzt werden kann. Und dann hat er das erste, aber die anderen hat er wieder vergessen. Hm. Also da ist es halt schon ganz, ganz wichtig, dass ich da mich gut informiere und halt auch lerne, wie ich auf verschiedenste Situationen reagieren kann.
Struktur, das ist ja so ein ganz, ganz wichtiges Wort im Zusammenhang mit Alzheimer und Demenz. Genau. Also den Menschen auch Struktur geben, ihren Alltag in einen Ablauf bringen, sodass sie sich da dran entlanghangeln können.
Genau.
Wie können Angehörige das voranbringen, das besser zu strukturieren, dass der Erkrankte, die Erkrankte da vielleicht auch zurechtkommt?
Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel innerhalb der Wohnung Räume beschrifte, Schränke beschrifte, damit der Angehörige da sich vielleicht noch gut orientieren kann. Ich kann aber auch viel ist ihm noch selber überlassen, gebe ihm dann Hilfe und Unterstützung, aber ich lasse ihn halt auch noch viel machen, um möglichst lange die Ressourcen, die da sind, auch noch zu erhalten. Mhm. Das ist mühsam, das dauert alles sehr, sehr lange vielleicht, aber letztendlich verschwinden die Dinge nicht so schnell, als wenn ich gleich alles abnehmen würde, weil es halt schneller geht.
Frau Becker, sollten Betroffene schon in der Frühphase ihr Leben umkrempeln oder ist es wichtig, einfach auch aktiv zu bleiben, die Dinge, die man immer gemacht hat, weiterzumachen?
Unbedingt. Ich denke, man muss sich auch abgrenzen können bei aller Hilfe. Und ganz wichtig ist dieses Netzwerk, von dem Frau Kasbohm gesprochen hat. Das halte ich für sehr sinnvoll. Und ja, sie müssen ihr Leben trotz der schweren Erkrankung dieses Angehörigen noch irgendwie weiterführen. Und sie brauchen Kommunikation, auch Kommunikation mit anderen und auch ein Rausgehen dann in die Natur oder sonst etwas, wenn es mal ganz schwer wird. Oder auch mal einfach weinen und es rauslassen und sich mit Freunden zusammensetzen. Also das, denke ich, das brauchen die Angehörigen unbedingt und müssen da unterstützt werden. Aber sie müssen auch Grenzen setzen, weil sie selbst sonst krank werden. Und davor warne ich sehr. Wenn eine Überforderung eintritt, und das ist bei vielen, ist es wirklich schon an der Grenze, ja, der Hilfestellung. Und dann werden die Angehörigen selber krank. Und wenn ich selber krank bin, dann kann ich nicht vernünftig pflegen und betreuen. Und das war mir immer ganz wichtig, auch das den Angehörigen zu vermitteln, dass sie bitte nur bis zur Leistungsgrenze, aber wirklich auch nur bis dahin, das so aufrechterhalten.
Wer sich selber nicht hilft, der kann auch nicht helfen. Deshalb ist die Rolle von Selbsthilfegruppen für Angehörigen ganz, ganz wichtig. Und die bieten die Alzheimer-Gesellschaften im Norden auch an und auch eine Beratung und Schulung für Angehörige von Demenzerkrankten. Und wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann rufen Sie die 05 11 80 22 22 an. Das ist unser Servicetelefon. Sie hören Visite bei NDR1 Niedersachsen am Mikrofon Melanie Tilkes und Ihre Fragen zum Thema Demenz und Alzheimer können Sie am Visite-Service-Telefon unter der Rufnummer 0511 80 22 22 stellen. Und zu meinen Studiogästen Helga Kassebohm und Eva-Maria Becker ist jetzt Dr. Konstantin Leckers dazugekommen. Er ist Chefarzt für Altersmedizin am Helios-Klinikum in Hildesheim. Auch wenn Alzheimer und andere Demenzformen nicht heilbar sind, ist es ja möglich, die Lebensqualität Betroffener zu verbessern und zu erreichen, dass der Abbau von Nervenzellen und damit auch der Gedächtnisverlust verlangsamt werden. Medikamente können bei Demenz helfen, den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen. Herr Dr. Leckers, welche Medikamente werden da überhaupt eingesetzt?
Grundsätzlich heißen diese Präparate Antidementiva, also gegen demenzielle Erkrankung. Da gibt es mehrere Präparate, die größtenteils werden jetzt Pflaster genommen. Die spielen im Alltag immer mehr eine Rolle. Und man kann aber auch angstlösende Präparate nehmen, man kann Präparate gegen Halluzinationen nehmen, also symptomorientierte Präparate. Die gehören auch zur Therapie der Demenzerkrankung dazu.
Helfen diese Präparate nur am Anfang oder können die auch begleitend sein?
Also die sogenannten Antidementiva zeigen in Studien, dass sie bei der Beginn der Erkrankungen zumindest Hinweise einer Verlangsamung zeigen. Im fortgeschrittenen Stadium spielen sie keine wesentliche Rolle. Die symptomorientierten Präparate, um sie so zu benennen, also gegen Halluzinationen, gegen Ängste, gegen Unruhezustände, die spielen in allen Bereichen der Erkrankung eine wesentliche Rolle. Sollten aber zurückhaltend eingesetzt werden oder sagen wir mal so, nur gut drüber nachgedacht werden, weil die natürlich auch eine hohe Nebenwirkungsrate haben, die viele Symptome verschlimmern können.
Was sind das für Nebenwirkungen?
Also teilweise können die Präparate, die irgendwie Unruhezustände sind, sogar sogenannte paradoxe Reaktionen hervorrufen. Das heißt, dass sie diese Unruhezustände deutlich verstärken können. Bestimmte Präparate können hervorrufen, dass sie schläfrig machen, dass sie Verwirrtheitszustände verstärken können. Teilweise gibt es auch Präparate, die Parkinson-ähnliche Symptome machen können.
Das sind also schon durchaus ernste Nebenwirkungen. Man muss also erwägen, ob das Sinn macht, das einzusetzen. Frau Dr. Becker, welche Therapien können Alzheimer- und Demenzpatienten sonst unterstützen und ihre Lebensqualität verbessern, wenn wir von den Medikamenten mal wegdenken?
Also ganz wichtig an erster Stelle steht natürlich die Musik. Damit werden Sie viele Patienten erreichen. Es gibt auch Versuche, Tanzversuche oder jetzt eine Ergotherapie ist auch sinnvoll, weil die Feinmotorik da noch ein bisschen geschult wird. Aber ich würde sagen, die Bewegungstherapie insgesamt wird für die Patientin gut sein, sofern sie das noch können, ja.
Betroffene kämpfen ja darum, sich zu orientieren, sich auch zu erinnern. Man sagt ja immer, wer bis ins hohe Alter geistig fit bleibt, viel liest, sich noch auf Neues einlässt und ja, das Gedächtnis trainiert, der ist vielleicht dann auch geschützt. Kann so ein spezielles Training Demenz hinauszögern? Was sagen Sie, Herr
Leckos? Es gibt Hinweise bei einem Hirnleistungstraining, also wenn man noch nicht betroffen ist, dass Menschen, die ihr Gehirn tatsächlich trainieren, ähnlich wie ein Oberarm, kann man vergleichen, also Bahnen, die schafft, dass es nicht so anfällig für Demenzerkrankungen ist. Wenn man aber erst betroffen ist, dann kann es allenfalls nur Hinweise einer Verzögerung geben, wobei man sich immer noch so ein bisschen streitet, geht es darum, dass man die Krankheit erkannt hat und sich damit auseinandersetzt oder ist es tatsächlich das Hirnleistungstraining, was es verzögert? Kann man noch nicht genau sagen.
Sie haben ja eine spezielle App mit Namen Auguste für Demenzpatienten entwickelt. Wie funktioniert die? Was soll die leisten?
Also die Idee war, dass viele Angehörige uns immer gefragt haben in der Klinik, was können wir mit unseren Betroffenen machen? Und da gibt es ja ganz viele Spiele, sei es jetzt Memory-Spiele oder viele verschiedene Spiele, die man in Pflegeeinrichtungen oder zu Hause spielen kann. Da kam die Idee, einfach eine App zu konstruieren, die im Aufbau sehr einfach strukturiert ist, einem Tisch ähnlich vom Hintergrund ist, dass der Betroffene nicht primär erkennt, dass es ein technisches Gerät ist und dass man einfach wieder zusammen Zeit verbringt und zusammen auch Sachen, also wieder spielen kann.
Also so eine Art Memory-Spiel für Demenzbetroffene. Genau. Diese App ist ja auch individualisierbar. Man kann da zum Beispiel alte Fotos jetzt aus dem Umfeld des Betroffenen einpflegen. Wie wichtig sind denn solche alten Erinnerungen für das Langzeitgedächtnis?
Also das Langzeitgedächtnis bleibt ja noch sehr, sehr lange erhalten. Das ist also ein Bereich, der mit zum Schluss betroffen ist. Es variiert ein bisschen je nach Demenzerkrankung. Allerdings bleibt bei den meisten sehr lange erhalten. Mehr dient es dazu, dass der Betroffene auch abgelenkt wird, dass miteinander Zeit verbracht wird, dass man aber auch die Krankheit auch ein bisschen ein Stück weit vergisst, dass man sich nicht nur auf diese Krankheit wirft und den ganzen Tag nur über diese Krankheit redet. Und deswegen wollten wir es auch individualisieren, dass man Bilder reinnimmt, dass der Betroffene auch wieder erzählt. Also in den Tests, die wir gemacht haben, haben wir Bilder aus den 50er Jahren genommen vom Betroffenen. Dann fingen die an. Der eine war auf dem Zerstörer, der andere war an der Tankstelle, der war vom Beruf Schlachter und hat ganz viel darüber erzählt. Ich habe es ja geliebt, wenn mein Großvater mir ganz viele wilde, verrückte Geschichten erzählt hat. Mein Vater mochte es nicht, aber ich habe es geliebt. Und so kam auch der Gedanke, dass man miteinander wieder Zeit verbringen kann.
Also so dieses ganz Zurückerinnern, vielleicht auch in alter Musik schwelgen, Frau Dr. Becker, Sie haben ja gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, der so alte Gedächtniskästen wieder aufschließen kann.
Unbedingt. Und was Sie eben angesprochen haben mit den Fotografien, das finde ich wunderbar. Das ist zum Beispiel, kann man sehr gut einbinden bei den Helferinnen, wenn die zu Hause die Patienten betreuen. Dann können die in alten Fotoalben gucken und da kommt ganz, ganz viel Kommunikation. Und man muss nicht ständig nun über diese Krankheit nachdenken. Das können die Patienten sowieso nicht. Und für die Angehörigen ist es sowieso oft sehr lähmend. Also ich denke, diese Dinge, man sollte unbedingt die Ressourcen, die sie noch haben, die sollte man unbedingt stützen und dabei helfen, dass sie möglichst lange erhalten bleiben. Zum Beispiel ist es sinnvoll, wenn jemand in der Küche war früher, dann soll er vielleicht die Kartoffel schälen oder so. Oder ein Tischler, der mit Holz gearbeitet hat, der kann dann da noch ein bisschen was schnitzen. Also das ist etwas ganz Wichtiges, dass man den Patienten noch eine Aufgabe gibt in ihren Möglichkeiten, die sie noch haben. Man kann nichts mehr steigern, auf gar keinen Fall, aber man kann das wenigstens erhalten und versuchen zu erhalten, so muss man sagen.
Ja. Demenz, das ist unser Thema in der Visite bei NDR1 Niedersachsen. Uns hat eine Hörerin angerufen, Frau Hübke aus Hemmoor im Landkreis Cuxhaven. Sie haben eine Frage. Grüß Sie. Ihre Frage bitte.
Ja, meine Frage ist, da mein Bruder an Alzheimer und Demenz erkrankt war und den wir gestern beerdigt haben, nun kriege ich so eine Angst, weil ich das schon jahrelang habe, dass ich Worte vergesse und die Sätze nicht zu Ende sprechen oder schreiben kann, so dass ich dann mir den Satz umdrehen muss oder ich muss irgendwie was sagen, dann kann ich ihm so eine Probe sagen, ich wollte den Förster im Wald, da wollte ich einen Satz von machen. Da kam ich nicht drauf und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist der Mann mit dem Gewehr im Wald. Alles hat natürlich gelacht. Das liegt bestimmt schon 3 Jahre zurück. Und somit hat sich das bei mir gesummt, dass oft diese Worte fehlen.
Das macht Ihnen jetzt Sorge. Zunächst mal herzliche Anteilnahme zum Verlust Ihres Bruders, Frau Hübke, hier von dieser Stelle. Und Ihre Frage gebe ich gleich mal an Herrn Dr. Leckers weiter, denn er ist ja Fachmediziner für Altersmedizin. Ja. Herr Dr. Leckers, Wortfindungsstörungen, ist das ein Grund zur Sorge?
Nein, grundsätzlich, also definitiv nicht. Das ist durchaus normal im Rahmen des Alterungsprozesses. Ich kenne jetzt nicht Ihr Alter, Sie sind sicherlich noch jung geblieben, aber das beginnt leider schon so ab 45, 50, dass man durchaus auch Worte mal vergisst. Da gibt es Schlaflosigkeit, kann als Ursache sein,
ja,
sich Gedanken machen. Ja, da gibt es mehrere Ursachen, also brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich sage oft scherzhaft, wer sich mit solchen Sachen noch auseinandersetzen kann, ist meistens noch nicht, zumindest nur nicht schwer betroffen. Also deswegen, Wortfindungsstörung ist durchaus normal im Alter.
Ja, ich bin 72 Jahre.
Ja, da brauchen Sie sich erstmal keine Sorgen zu machen. Was wichtig ist, dass man durchaus auch mal eine Testung macht, dass man zum Kollegen geht, zum niedergelassenen Kollegen, einfach mal testet und dass es auch ein bisschen die Angst nimmt. Da gibt es viele Kollegen, die das im niedergelassenen Bereich machen, auch im stationären Bereich, und dann nimmt es dann ihnen auch ein bisschen die Angst.
Frau Hübke, das ist erstmal so unser Rat von dieser Stelle, aber erstmal Entwarnung, ne? Das ist ja schon mal gut.
Genau.
Dann alles Gute für Sie und danke für Ihren Anruf. Tschüss.
Tschüss.
Leben zu Hause gestalten, Frau Kassebohm, das ist ja so für ganz viele Angehörige und Familien dann die Frage, wie lange geht das noch gut, wie lange kann ich es mir auch zutrauen mit der Mutter, mit dem Vater beispielsweise. Was sollte man da beachten und wann stellt sich die Frage Unterbringung im Pflegeheim oder nicht?
Also wichtig ist ja, dass man sich überhaupt Hilfe holt. Und das kann halt sein durch solche ehrenamtlichen Helfer, die vielleicht in die Häuslichkeit kommen, damit Angehörige mal 2, 3 Stunden vielleicht für sich alleine haben, irgendetwas unternehmen können. Wenn das alles nicht mehr ausreicht, dann kann man ja auch die Kurzzeitpflege mal in Anspruch nehmen für 1 Woche, vielleicht für 2 Wochen, um einfach auch mal durchatmen zu können, vielleicht mal wieder durchschlafen zu können. Oder die Tagespflege, wo mein Angehöriger vielleicht 1, 2, 3 Mal in der Woche halt hingeht. Wenn ich aber merke, ich selber komme überhaupt nicht mehr zur Ruhe, ich selber kann nicht mehr, ich bin wirklich an meinem Limit angekommen, eigentlich schon überschritten, dann muss ich halt auch wirklich mal sagen, ich kann es nicht mehr. Also muss vielleicht doch eine Unterbringung in einer stationären Einrichtung halt dann jetzt passieren.
Dabei beraten Sie aber auch.
Da
also
beraten wir halt auch.
Oder
mit
auch die Pflegestützpunkte.
Die Pflegestützpunkte, genau.
Welchen Anspruch auf Pflegeleistungen haben Betroffene überhaupt und wie kläre ich das?
Also es muss ja erstmal ein Antrag bei der Pflegeversicherung gestellt werden. Der medizinische Dienst kommt, begutachtet natürlich. Und dann haben Sie einen Pflegegrad und je nach Pflegegrad haben Sie dann dementsprechend Leistungen, entweder Pflegegeld, Pflegesachleistung, dann haben Sie die Entlastungsleistungen, mit denen Sie auch die Pflegehelfer, die Helfer aus den niedrigschwelligen Angeboten finanzieren können. Sie haben einen Topf mit Kurzzeitpflege, Verhinderungspflegegeld nach 6 Monaten zur Verfügung, Tagespflege. Also es ist ein ziemlich großer Betrag, der zur Verfügung steht, den man dann aber auch klug einsetzen muss. Und wie man das macht, da helfen dann halt dementsprechend halt auch die Beratungsstellen. Und wichtig ist vielleicht auch, dass man mal sagt, ich nehme einen Pflegedienst in Anspruch.
Ja, und die Vielzahl der Projekte für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen, die brauchen natürlich auch sehr viel Hilfe und Unterstützung und sehr viel Geld. Und deswegen dreht sich ja auch unser großer Spendentag am Freitag darum, die Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland zusammen mit den Alzheimer-Gesellschaften in Norddeutschland. Ja, und Ihre Fragen zum Thema Demenz, die beantworten unsere Experten am Telefon unter der 0511 80 22 22, 0511 80 und viermal die 2. Sie hören die Visite bei NDR1 Niedersachsen. Und wenn Sie sich für Themen rund um Gesundheit interessieren, dann schauen Sie am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr auch mal bei unseren Kollegen von der NDR Fernsehvisite rein. Ein Thema dann dort: Weihnachtsstress lass nach, Blutdruck senken mit natürlichen Mitteln. Da geht uns ja manchmal allen die Pumpe, wenn die Geschenke noch nicht gekauft sind. Aber zurück zu unserem wichtigen Thema, nämlich Demenz und Alzheimer. Die Heilung von Alzheimer ist ja leider noch Zukunftsmusik und von Demenzformen auch, Herr Dr. Leckers. Wann können Betroffene und Angehörige denn in puncto Forschung auf einen Durchbruch hoffen? Zeichnet sich da schon was ab?
Die Forschung ist momentan so, dass es einigermaßen gute Ansätze gibt. Von der Heilung sind wir noch mit Abstand entfernt. Zumindest verstehen wir immer mehr in den letzten Jahren, wie Demenz entsteht, also besonders die Alzheimer-Demenz. Wir wissen nicht genau, warum sie entsteht, also warum sich die sogenannten Plaques zum Beispiel bei der Alzheimer-Demenz sich im Gehirn ansetzen. Allerdings, wenn man die Krankheit versteht und versteht, wie sie entsteht, dann kann man sie auch versuchen zu therapieren. Und dieser Übergang, der findet momentan statt, dauert aber noch ein paar Jahre. Also wie lange, das kann man nicht sagen, weil man erstmal verstehen muss, warum sie entsteht.
Bei anderen Erkrankungen wie beispielsweise Parkinson helfen Patienten ja Neurostimulation oder Neuroimplantate, also sogenannte Hirnschrittmacher. Ist sowas für Alzheimer und Demenz auch denkbar irgendwann?
Nee, weil die Parkinson-Erkrankung beruht auf einem Hormon, das ihnen fehlt. Das kann man relativ gut substituieren. Diese Neurostimulation macht man oft in den fortgeschrittenen Stadien. Das Problem sind diese Plaques, die sich an diesen Datenautobahnen im Gehirn festsetzen und einfach nicht mehr davon wegkommen.
Frau Becker, Sie haben schon gesagt, ein bisschen hat das natürlich auch immer mit dem Lebenswandel zu tun. Gibt es Dinge, die wir vorbeugend tun können, Dinge, die wir uns ja auf die Agenda setzen können, die wichtig sind, um gesund zu bleiben, auch im Kopf?
Ja, an erster Stelle natürlich die Bewegung, ganz sicher. Aber bitte auch immer so nur bis zur Leistungsgrenze. Aber das würde ich ganz wichtig finden, auch bei den Patienten. Und das Zweite ist auch die Ernährung. Die kommt sicher auch dazu. Und das sind aus meiner Sicht zwei wesentliche Faktoren, ja.
Was sind bei der Ernährung die wichtigsten Punkte? Die mediterrane Ernährung wird ja immer empfohlen. Wäre das der Königsweg?
Ja, Königsweg ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in diese Richtung würde ich es halten, ja.
Also viel Gemüse, ja. Viel mageres Fleisch, viel Fisch wird immer empfohlen, ne? Dass man abwechslungsreich isst, nicht zu viel Fett, nicht zu viel Zucker, die üblichen Dinge. Ja. Das gilt also auch für die Hirngesundheit, kann man sagen. Sie hören die Visite zum Thema Leben mit dem Vergessen, Alzheimer und Demenz, und am Hörertelefon erreichen uns viele Fragen, unter anderem diese: Bei einer fortgeschrittenen Demenz- oder Alzheimer-Erkrankung kommt es für die Patienten oft zu Problemen beim Schlucken, eine gestörte Schluckbewegung, und uns erreicht die Frage, ist da künstliche Ernährung, also eine Magensonde, der richtige Weg, Herr Dr. Leckers?
Das wird sehr häufig gefragt. Man muss diese Frage auch gut aufarbeiten und auch gut aufklären. Bei schwersten Demenzformen hilft die Magensonde auch nicht, weil die Grunderkrankung bestehen bleibt, und in Studien zeigt sich, dass es keine wesentliche Verlängerung des Lebens gibt, trotz Magensonde oder PEG genannt, also durch die Bauchwand durch. Man muss gut aufklären, weil die Angehörigen oft Angst haben, dass ihre Betroffenen verhungern. Ja, oder das Gefühl, dass sie damit weiterleben, ja, meinen Angehörigen verhungern lassen oder verdursten lassen. Und deswegen hilft da ganz viel eine Aufklärung, dass man davon absieht, im fortgeschrittenen Stadium noch eine Bauchsonde zu legen. Da ist aber auch wichtig, dass man das klärt, schon in jüngeren Jahren, wenn man nicht betroffen ist, dass man eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung macht, damit die Kinder nicht vor dieser Frage gestellt werden, weil die Kinder immer Schwierigkeiten haben werden, für die Eltern zu entscheiden. Mhm. Deswegen muss das von vornherein geklärt werden. Das erleichtert sehr viel. Deswegen grundsätzlich zur Bauchsonde gut aufklären, gut besprechen, kritisch sehen und nach Möglichkeit in den schwersten davon Form eher abraten.
Eine Vorsorgevollmacht oder auch Betreuungsvollmachten bieten sich ja generell an und sind wichtig für Familien. Die sollte man natürlich auch zeitnah besprechen, am besten dann, wenn noch niemand krank ist und wenn man noch genau weiß und vielleicht sich auch vorstellen kann, was möchte ich einmal und was möchte ich nicht. Also guter Hinweis auf jeden Fall. Die Vorsorgevollmacht wichtig. Frau Becker, rund 20.000 Alzheimer-Patienten werden pro Jahr auch im Krankenhaus behandelt. Vor allem sind ja Ältere betroffen, Tendenz steigend. Wie lange können Menschen mit einer Demenzerkrankung überhaupt leben?
Ein Richtwert ist 8 bis 10 Jahre mit der Erkrankung. Danach führt sie zum Tode. Man muss aber wissen, dass letzten Endes die Erkrankung 10 bis 15 Jahre vor Beginn der Symptome schon auftritt, ja, also sie erscheint nicht nach außen, aber sie ist schon da. Und dann wird in der Norm wird so von 8 bis 10 Jahren gerechnet, dass es dann zum Tode führt, leider. Und meistens mit einer Lungenentzündung, weil die Patienten bettlägerig werden.
Aber es ist schon so, dass die Lebensqualität, Herr Dr. Leckos, auch von Alzheimer- und Demenzerkrankten natürlich lange erhalten werden kann, wenn sie gut betreut werden und auch gut eingestellt sind.
Definitiv. Also das kann man so sagen, dass die Betreuung sehr, sehr wichtig ist, aber auch die Interaktion zwischen den Betroffenen und den zu Betreuenden. Oft sehen wir die Probleme, dass es zu einer, sagen wir mal so, zu einer Überforderung und der Eskalation kommt. Und das führt oft zu Problemen, auch in der Behandlung und in der Therapie. Dass Angehörigen, die Betroffene helfen wollen, deutlich über ihre Grenzen hinausgegangen sind. Und das ist ein Problem der Therapie.
Frau Kassebohm, es gibt ja keine allgemeingültigen Rezepte für den Umgang. Wir haben schon gesagt, dieses Diskutieren, das hilft nicht. Wenn Sie so ein paar Tipps zusammenfassen sollten für Angehörige, für Partner von Demenzerkrankten im Alltag, was sind da die wichtigsten Punkte?
Also wichtig, ruhig zu bleiben, geduldig zu bleiben, auch mal rauszugehen, wenn es nicht anders möglich ist. Anweisungen oder Sachen, die gemacht werden sollen, vielleicht nur stückweise zu erklären. Also wir gehen jetzt zusammen ins Badezimmer. Wenn man da ist, fängt man an zu sagen, wir putzen jetzt die Zähne und dann gebe ich Schritt für Schritt, gehe ich halt vor, immer nur eine Information, damit derjenige halt auch Zeit hat. Und ich muss ihm halt auch diese Zeit lassen. Das ist halt wichtig. Wenn ich Termine habe, muss ich halt frühzeitig beginnen, um dann fertig zu werden. Also wichtig ist, dass Tätigkeiten gefunden werden, die derjenige noch gut erledigen kann, so dass er halt auch so ein Selbstwertgefühl bekommt, dass er einfach noch Teil dieser Gesellschaft ist, die sich über Arbeit definiert.
Glück, Frau Kassebohm, ist ja ein dehnbarer Begriff. Und wer an Demenz erkrankt, für den spielen ja solche Dinge wie Leistung, Gesellschaft, Geld eigentlich keine Rolle mehr. Glücksmomente werden sicherlich anders erlebt. Können wir von Demenzerkrankten auch was lernen?
Ja, im Hier und Jetzt zu sein und sich auch über die kleinen Dinge zu freuen, die wir halt so tagtäglich erleben und den Humor, den Menschen mit Demenz ja auch noch haben. Also der kann auch ganz viel erleichtern im täglichen Leben, wenn man viele Dinge auch mit Humor angeht.
Was sind für Sie persönlich vielleicht ganz wichtige oder prägende Momente im Umgang mit Erkrankten, wenn Sie da mal ein Beispiel nennen? Reihum würde ich Sie bitten.
Ich würde einfach sagen, dass es grundsätzlich so wichtig ist, dass man diese Patienten ja über die Emotionen erreicht, ja. Und weil die Emotionen bei ihnen auch erhalten bleiben. Und das wirkt auch zurück. Und die merken das einfach, wenn man sie anlächelt, wenn man das positiv einfließen lässt. Und genauso wird es dann zurückgespiegelt. Und ich finde, das ist was ganz Wertvolles. Und das macht die Arbeit dann auch wieder leichter. Und man kann auch mit diesen Patienten lachen, ja, weil sie Humor haben noch. Und das alles sollte man nutzen. Und da gibt's eine Vielzahl. Also ich habe einfach jetzt nicht eine einzelne Person. Ich habe eine Abteilung da vor Augen, die sehr, sehr gut arbeitet und wo man dann bei den einzelnen Patienten sieht, was da geweckt werden kann. Und das finde ich wunderschön, dass das gelingt. Und das ist wirklich wichtig.
Haben Sie, Herr Dr. Leckhaus, auch eine Begegnung oder eine besondere Situation vor Augen?
Ganz viele. Allerdings, also Demenzerkrankte sind für mich, was ich schön finde, immer sehr überraschend. Ich sage immer, die sind wie fantasievolle Kinder. Das heißt, die lassen sich auch immer wieder neue Sachen einfallen. Und auch da kommen auch so Aussagen wie, wie alt bin ich eigentlich? 96. Dann kommt, oh Gott, bin ich alt geworden. Und das heißt, man lacht sehr viel mit und das macht sehr schön. Also das ist, man vergisst vieles, was auch einen sehr betroffen macht. Allerdings überwiegt eigentlich auch der Humor oft. Also das nehme ich wahr, wenn man dich dafür bereit erklärt.
Also es gibt auch sehr viele lustige und schöne
ganz
Momente
viele
miteinander.
Ja.
Das würden Sie sicher unterstreichen, ja, Frau Kassenbohm.
Das auf jeden Fall, genau. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dass man immer auch da die positiven Seiten immer noch sieht, die da sind.
Mhm. Das Haben und nicht das, was verloren gegangen ist.
Ja.
Also das, was noch voll ist im Glas und
genau,
nicht das Leere.
Genau.
Ist ja auch immer so ein Ratschlag, dass man da nicht drauf schaut. Ja, vielleicht können wir noch mal sagen, zum Ende, Angehörigen wächst die Pflege ja oft über den Kopf. Der Austausch mit anderen ist sehr, sehr wichtig, ist eigentlich das A und O. Wo finde ich Hilfe? An wen wende ich mich?
Also die Alzheimer-Gesellschaften, die Adressen findet man auch auf der Webseite der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, sodass man da dann Kontakt aufnehmen kann, nachfragen kann, was die für Angebote zur Verfügung haben. Die Pflegestützpunkte wissen sowas auch.
Ja, vielen Dank. Das war die Visite heute zum Thema Leben mit Demenz mit unseren Studioexperten Helga Kassebohm, Eva-Maria Becker und Konstantin Leckers. Und Sie können Menschen mit Demenz helfen bei unserer NDR-Benefiz-Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. In diesem Jahr werden zu 100% Projekte für Betroffene und ihre Angehörigen unterstützt. Die Bankverbindung und die Telefonnummer unserer Spendenhotline finden Sie auf unserer Internetseite ndr.de. Und am Freitag, also übermorgen, ist unser großer Spendentag der Benefizaktion. Bitte machen Sie mit. Ja, hier geht's gleich weiter mit Aktuell und danach Traumhaft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss. Am Mikrofon war Melanie Tieltges.